Abrupt taumelte sein Geist vor dieser tödlichen Zukunft zurück. Er fixierte seinen Geist auf seine Gedärme, schwamm in einem Fluss einfacher, primitiver Emotionen. Er stellte fest, dass er nicht fähig war, auch nur einen einzigen Aspekt dieser Vision scharf einzustellen. In ihm war eine Stimme. Sie redete in einer uralten Sprache, und er verstand sie. Die Stimme war wie Musik. Sie bewegte sich auf und ab, aber die Worte, die sie benutzte, erschienen ihm wie Knüppelschläge. Es ist nicht die Gegenwart, die die Zukunft beeinflusst, du Narr, sondern genau umgekehrt. Es ist die Zukunft, die die Gegenwart formt. Da diese Zukunft bereits festliegt, ist die Entfaltung von Ereignissen, die sie sicherstellen, notwendig und unausweichlich. Die Worte durchbohrten ihn. Er fühlte, wie das Entsetzen seinen Körper durchschoss und stellte erst dadurch fest, dass er überhaupt noch existierte, wenn auch die Tatsache der empfangenen Botschaft dazu führte, dass er keinen Muskel rühren konnte. Und all die inneren Leben, die ihn einst glauben gemacht hatten, er sei sein eigener Herr, partizipierten an diesem Fluss der Informationen. Furcht ergriff ihn. Er glaubte, die innere Gewalt über sie zu verlieren und schließlich doch noch der Verdammnis anheimzufallen. Er krümmte sich vor Grauen. Er hatte sich auf seinen Sieg über all diese inneren Leben verlassen und deswegen ihre Kooperationsbereitschaft vorausgesetzt. Doch nun hatten sie sich gegen ihn gewandt, ohne Ausnahme. Selbst Harum, dem er getraut hatte. Er lag schimmernd auf einer Oberfläche, die keinerlei Wurzeln besaß, unfähig, seinem Leben einen Ausdruck zu verleihen. Er bemühte sich, ein geistiges Selbstbildnis zu erzeugen und wurde konfrontiert mit einer Montage von Eindrücken, die sich überlappten. Er sah sich als Kind und schwankenden Greis und erinnerte sich an die frühe Ausbildung seines Vaters. »Lass deine Hände erst alt werden, dann jung.« Aber sein gesamter Körper war nun in dieser verlorenen Realität gefangen, während der Versuch, sich das eigene Aussehen ins Gedächtnis zurückzurufen, in einem Chaos endete. Alles verschmolz zu einem Wirbel von Gesichtern, die die Züge derjenigen trugen, deren Erinnerungen er besaß. Ein diamantener Blitzstrahl zerriss ihn. Leto fühlte, wie Teile seines Bewusstseins auseinandertrieben und kam dennoch zu dem Schluss, dass sich sein Ich in einem Zustand zwischen Sein und Nichtsein befand. Als er seinen Körper atmen hörte, stieg seine Hoffnung an. Einatmen. Ausatmen. Er sog tief die Luft ein. Yin. Und ließ sie wieder hinaus. Yang. Irgendwo ein kleines Stück hinter der Grenze seines Begriffsvermögens lag der Ort der Unabhängigkeit, der ihm den Sieg über die Mannigfaltigkeit seiner inneren Leben bringen würde. Er würde ihn nicht mit Gewalt erringen, sondern auf andere Weise. Er erkannte jetzt, welchen Fehler er begangen hatte. Während des Trancezustandes war er mit aller Kraft gegen sie vorgegangen, anstatt den Ängsten ins Gesicht zu sehen, die Ghanima und er selbst in sich hervorgerufen hatten. Die Angst hatte Aaliyah besiegt. Aber seine Suche nach Kraft hatte eine andere Falle abgedeckt, die für die Ablenkung in die Fantasie sorgte. Er sah die Illusion. Der gesamte illusionäre Prozess bewegte sich jetzt mit halber Kraft, und plötzlich fand er eine Stelle, von der aus es möglich war, den Flug seiner Visionen und inneren Leben zu beobachten. Erleichterung durchflutete ihn und führte dazu, dass er das Bedürfnis verspürte, zu lachen. Er unterließ es jedoch, sich diesen Luxus zu gestatten. Es würde die Tore seiner Erinnerung verbarrikadieren. »Ah, meine Erinnerungen«, dachte er. »Ich habe eure Illusion nun gesehen. Nicht länger mehr werdet ihr die nächsten Momente für mich erdichten. Ihr werdet von nun an lediglich aufzeigen, wie man sie erschafft. Ich werde mich nicht mehr der Wahrheit verschließen.« Der Gedanke durchdrang ihn so stark, als reibe er eine Oberfläche sauber, und im Moment seiner Geburt fühlte Leto seinen gesamten Körper, jede Zelle, jeden Nerv. Er wechselte in ein Stadium absoluter Ruhe hinüber, in der er Stimmen hörte, von denen er wusste, dass sie aus großer Entfernung kamen, auch wenn er sie so deutlich vernahm, als würden sie von einem mächtigen Echo auf ihn zurückgeworfen. Eine dieser Stimmen gehörte Halleck.
»Vielleicht haben wir ihm zu viel gegeben.«
Namri antwortete,
»wir haben ihm genau so viel gegeben, wie sie uns gesagt hat.«
»Halleck.«
»Vielleicht sollten wir hinausgehen und noch einmal nach ihm sehen.«
Namri.
»Sabiha wird das schon machen. Wenn irgendetwas schief geht, wird sie uns schon rufen.«
Halleck.
»Ich beneide sie nicht um ihre Aufgabe. Sie ist ein notwendiger Bestandteil.«
Leto spürte, dass um ihn herum helles Licht leuchtete, während in ihm selbst alles dunkel war. aber die Finsternis war Geborgenheit, Schutz und Wärme. Das Licht loderte auf und er wusste plötzlich, dass es aus dem inneren Dunkel erzeugt wurde und wie eine strahlende Wolke nach außen drang. Sein Körper wurde durchsichtig, ließ ihn beinahe schweben. Dennoch brach der Kontakt mit den Zellen und Nerven nicht ab. Die Mannigfaltigkeit des inneren Lebens wich zurück, tauchte unter, wurde zu einem Spiegelbild innerlicher Stille. Und Leto sprach zu ihm: »Ich bin euer Geist. Ich stelle das einzige Leben dar, das ihr euch vorstellen könnt. Ich bin das Haus eures Geistes im Land, das es nicht gibt. Jenem Land, das die letzte euch verbliebene Heimat darstellt. Ohne mich gerät das erfassbare Universum in ein Chaos. Schöpfung und Untergang sind untrennbar in mir vereint. Nur ich bin in der Lage, zwischen ihnen zu vermitteln. Ohne mich wird die Menschheit im nichtigen Schlamm des Wissens versinken. Durch mich werdet ihr und sie den einzigen Ausweg aus dem Chaos finden, indem man durch Erleben versteht.«